Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Man kann schon sagen, Alan Turing ist ein Genie gewesen. Er hat sehr wichtige Grundlagenarbeit geleistet bei der frühen Computerentwicklung und so ganz allgemein in der Informatik. Und er hat dazu beigetragen, den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Er hat nämlich die Enigma entschlüsselt, mit der die Deutschen im Dritten Reich alle ihre Funksprüche kodiert haben. So konnten die Briten dann verstehen, was die so über Funk geplant haben. Der private Alan Turing ist allerdings weniger erfolgreich gewesen. Turing war homosexuell und das zu einer Zeit, wo das in England noch unter Strafe gestanden hat, und das hat ihn dann später auch in den Selbstmord getrieben. Über dieses ziemlich spannende Leben von Alan Turing hat Robert Deutsch eine Graphic Novel gemacht und der ist heute Morgen zu Gast. Jetzt habe ich gerade mal versucht, so in ein paar Sätzen zu beschreiben, wer Alan Turing gewesen ist. Was antwortest du denn, wenn du Leuten erzählen willst, die nicht gerade Nerds sind, dem du ein ganzes Buch gewidmet hast?
Ja, was antworte ich da? Alan Turing sollte man eigentlich kennen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Gestalt aus der Weltgeschichte. Computerpionier, sage ich dann. Und eigentlich müsstest du ihn über die Enigma kennen, sage ich dann. Dann geht es immer, ah, klack, natürlich die Enigma, weil die kennt jeder.
Mhm. Das ist so eine Dechiffriermaschine gewesen. Gibt es da ein passenderes Wort? Also es hat kodiert, also es hat Kommunikation kodiert, dieses Ding, ne?
Genau, das hat die Wehrmacht damals verwendet, um ihre Botschaften untereinander zu chiffrieren, damit die anderen die nicht mitlesen können. Und Alan Turing und seine Kollegen haben eben daran gearbeitet, diesen Code zu knacken.
Was fasziniert dich jetzt an Turing so sehr, dass du gesagt hast, über den Typen muss ich ganz dringend eine Biografie malen im Prinzip? Weil Biografien gibt es ja schon so ein, zwei. Ich glaube, es gibt auch zwei Filme. Warum hast du gesagt, das muss irgendwie jetzt noch in Comicform raus? Das will ich bearbeiten, das Thema. Diesen Typen will ich bearbeiten.
Ja, ich dachte mir, weil ich sowieso Zeichner bin und auch gerne in der Narration zeichnerisch arbeite, mir auch ein anspruchsvolles Thema zu suchen. Und da ist er mir eben über den Weg gelaufen. Und ich habe mich dann eben mit ihm befasst und gesehen, dass es doch recht wenig über ihn gibt oder dass ziemlich wenig Leute über ihn Bescheid wissen, und habe mich dann erkundigt und habe dann festgestellt, was das für eine wahnsinnig skurrile Gestalt auch gewesen ist. Vom Charakter her und eben auch dieses Genie noch als Gegenpol. Und da habe ich mir gesagt, da mache ich jetzt ein Buch draus, weil es auch ein Teil meiner Masterarbeit war und ich sowieso ein Thema suchte. Und dachte ich mir, das ist doch genau mein Thema.
Du hast gerade gesagt, du hast ein bisschen recherchiert, und ich habe gerade gesagt, es gibt schon so zwei, drei biografische Geschichten, aber das sind zum Teil auch nur Annäherungen, weil es gibt große Bereiche oder einige Bereiche zumindest in seinem Leben, die waren lange dunkel, weil sie einfach der Geheimhaltung unterlagen, ne?
Ja, das habe ich mir eben auch gedacht. Als ich jetzt den Enigma-Film gesehen habe, da wurde sein privates Leben überhaupt nicht beleuchtet. Geschweige denn, der wurde nicht mal namentlich genannt. Das war mit Kate Winslet der Film. Und dann habe ich mir dann die Biografie von ihm geholt, von Andrew Hodges. Und der hat es natürlich wunderbar auseinandergenommen. Also der hat wirklich eine wunderbar ausführliche Biografie über ihn geschrieben. Und da steht auch eigentlich alles drin. Aber die wenigsten kennen dieses Buch.
Was würdest du jetzt sagen, was machst du anders? Was unterscheidet deine Biografie von anderen, die man möglicherweise schon mal irgendwo in den Fingern hatte?
Mein Fokus für mich war gewesen, die letzten Lebensjahre von ihm zu erzählen, wo er diesen Straßenstricher Arnold Murray getroffen hat und der ihm ja zum Verhängnis geworden ist. Er hat dann eben offengelegt, dass er homosexuell ist und dann eben mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist und dann eben verurteilt wurde. Und das dachte ich mir, das ist die Geschichte, die ich erzählen möchte.
Also eine sehr persönliche Geschichte.
Eine persönliche Geschichte, genau.
Bist du denn irgendwie schon auch ein Stück weit Nerd oder zumindest irgendwie, weiß ich nicht, interessiert an dem, was er da auch technisch gemacht hat?
Jetzt rein vom Informatischen her überhaupt nicht. Also ich kann mit dem Computer umgehen, kenne alle meine Grafikprogramme und so weiter, aber ich bin kein Informatiker.
Das heißt, dich hat vor allen Dingen primär tatsächlich dieser Typ und auch so dieses Spiel zwischen diesem Techniker, diesem Genie und dem völlig anders privaten Alan Turing interessiert.
Ja. Absolut. Und natürlich eben auch diese Idee dahinter, ne, künstliche Intelligenz zu entwickeln, womit wir ja heute immer mehr konfrontiert werden. Man sieht Handy und so weiter, die uns ja ständig begleiten. Und das basiert ja irgendwo alles darauf. Und das war, habe ich mir gedacht, ne, woher kommt sowas eigentlich? Ne? Warum möchte man künstliche Intelligenz entwickeln?
Du beginnst deine Biografie mit dem Tod von Turing. Ich meine, klar, wir wissen alle, die wir ihn kennen, dass er gestorben ist. Aber es ist ja schon eine ungewöhnliche Herangehensweise für eine Biografie, auch die ja gerne häufig mal linear erzählt sind. Ne? Ja. Warum hast du dich dafür entschieden, mit dem Tod anzufangen?
Rein von der Dramaturgie her. Ich habe angefangen mit meinem Storyboard, aber da war der Tod noch nicht, stand noch nicht vorne vor der Geschichte. Und dann irgendwann habe ich die ersten 2, 3 Kapitel erzählt und dachte mir, irgendwie brauchst du noch was Mysteriöses, ne? Wie das so oft ist. Ne? Man sieht Tatort zum Beispiel, das beste Beispiel, ein bisschen Kriminalfall. Irgendwas beginnt mit dem Tod und du fragst dich, warum? Ne? Wie ist das passiert? Und das dachte ich mir eben für meine Geschichte auch, dass ich den Tod voranstelle und dann eben auch eine Schneewittchen mit drin auftauchen lasse, die ja dann auch immer weiter in der Geschichte auftaucht, immer wichtiger wird. Und deswegen habe ich mir ja gedacht, ich beginne einfach mal von oben, weil es ja auch diese Perspektive von oben hat.
Er hat Selbstmord begangen und tatsächlich, weil er einen vergifteten Apfel gebissen hat?
Genau.
Das ist ja schon irgendwie auch eine verrückte Geschichte. Was weiß man darüber? Was glaubst du, warum hat er diese Symbole auch ein Stück weit gewählt?
Es ist ja eine Theorie, dass er sich mit diesem Apfel vergiftet hat. Mhm. Eine der gängigsten Theorien, die wurde auch nie bestätigt oder sichergestellt, dieser Apfel, den er da gebissen hat, der wurde damals einfach vernichtet. Die Spuren wurden nicht gesichert und deswegen ist es nicht wirklich hundertprozentig. Aber das ist die Theorie, die mich natürlich interessiert hat, auch für das Buch und die auch gängig ist. Und deswegen auch diese Parallele zu Schneewittchen, ne? Also in der Erzählgeschichte für mich, die war natürlich, die lag auf der Hand. Das ist dann, der Kreis schließt sich dann am Ende wieder. Und ja, der Apfel war für mich wichtig, natürlich auch als dieses Symbol, was ja heutzutage so präsent ist auf so vielen Computern.
Gibt es da einen Zusammenhang?
Überhaupt nicht. Es gibt keinen Zusammenhang.
wäre ja auch ziemlich crazy, wenn es den gäbe. Lass uns mal ein bisschen über Alan Turing reden. Du konzentrierst dich auf sein Privatleben. Er ist homosexuell und das zu einer Zeit, wo das in England tatsächlich noch strafbar ist, ne?
Genau.
Wie lebt man dann als Homosexueller?
Er ist, was ich jetzt gelesen habe oder was damals gängig war, auf den Straßenstrich gegangen, um dort Männer kennenzulernen. Und das wurde natürlich im Untergrund ausgelebt. Und die Polizei wusste das auch und die hatte auch die Leute observiert und in Schubladen gesteckt und wusste, okay, auf die muss man aufpassen. Und Turing ist da eben reingerutscht. Ne? Und Turing als Geheimnisträger stand da natürlich in einem anderen Fokus als der Rest und wurde da eben dann auch belangt. Und die Theorie besagt dann eben, es könnte auch der Geheimdienst gewesen sein, der ihn dazu getrieben hat. Ne? Und also da gibt es auch noch ganz viel schwammige Informationen über ihn, wo man nicht richtig weiß, ist das jetzt wahr oder nicht. Und das macht das auch so spannend.
Wie bist du da genau rangegangen? Du hast eben gesagt, du hast angefangen zu recherchieren, hast dir angefangen, Biografien anzugucken. Wie hast du dich dann am Ende entschieden, was du mit in deine Story mit reinnimmst und was nicht? Also wenn du jetzt schon an 2, 3 Stellen hast, ja schon das Wort Theorie benutzt. Das heißt, da hätte es möglicherweise auch verschiedene Möglichkeiten gegeben, eine Story ablaufen zu lassen, eine verschiedene Theorien einzubauen. Ne?
Unbedingt. Ich habe natürlich die Punkte rausgestrichen, die mich total inspiriert oder die mich beeindruckt haben aus seiner Geschichte und habe mir dann so Schlüsselmomente rausgepickt. Ne? Und zwischen den Schlüsselmomenten habe ich dann eben die Geschichte erzählt. Habe mir damals dann auch einen Dramaturgen oder einen Regieassistenten von der Oper in Halle, den Hans-Jörg Zeter, zur Seite geholt, mit dem ich dann angefangen habe, solche Sachen zu reflektieren. Ne? Wie könnte man das erzählen und nach welcher Reihenfolge? Und der hat mir da ganz gut geholfen.
Du hast eben schon gesagt, du konzentrierst dich auf seine letzten Jahre, die letzten 4 Jahre, um es genau zu nehmen, ne? 1951 bis 1954, bis zu seinem Tod, wo du umgekehrt mit anfängst. Warum genau diese 4 Jahre?
Weil diese 4 Jahre für ihn natürlich ausschlaggebend waren, dass er sich das Leben nehmen musste oder dass er in eine Depression getrieben wurde. Mhm. Nach all dem, was er geleistet hat, wurde ihm etwas zum Verhängnis, was völlig Normales ist aus der heutigen Sicht.
Sexualität.
Genau, und auch die Homosexualität. Mhm. Und das war für mich super interessant gewesen, ne? Dass zu dieser Zeit etwas so gravierend sein kann in dem Leben eines Genies auch. Ne? Also man hätte, was wäre passiert, wenn Alan Turing weitergelebt hätte? Das hätte man sich gar nicht ausmalen können. Der hat ja auch noch auf ganz anderen Gebieten Grundarbeit geleistet. Deswegen?
Diese 4 Jahre.
Die 4 Jahre. Und dann eben mit diesen Retrospektiven, damit ich für den Leser eben auch noch eine Zusatzinformation habe, ne? Damit man auch begreift, wer ist Alan Turing, was hat er geleistet?
Was weiß man denn darüber, wie das vor diesen 4 Jahren mit ihm und der Homosexualität gelaufen ist? Du hast gesagt, das mit dem Straßenstrich, das war gang und gäbe. Mhm. Ist er früher auch schon auf den Straßenstrich gegangen, aber dann einfach unerkannt durchgekommen? Oder weiß man da irgendwas drüber?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass eine gewisse Toleranz da sein musste irgendwie, weil er hat ja auch für die Regierung gearbeitet. Mhm. Er war ja auch einfach wichtig von der Arbeit her, für das, also was er für das britische Empire getan hat. Mhm. Ohne ihn wäre wahrscheinlich einiges zu stocken gekommen oder der Krieg hätte noch etwas länger gedauert. Wer weiß.
Wahrscheinlich, ja. Das heißt, du meinst, da wurde dann vielleicht auch das ein oder andere Auge mal zugedrückt.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Also was ich gelesen habe von seinen Kollegen her, wurde das toleriert. Aber als er mit dem Gesetz in Konflikt kam und wahrscheinlich an den Falschen auch noch, war es dann irgendwann vorbei. Und zumal zu der Zeit in den 50er Jahren muss man auch sagen, das ist ja auch rein politisch in Großbritannien ein anderer Wind geweht hat, der eben Kommunisten, Homosexuelle eben auf eine Ebene gestellt hat und das waren einfach Staatsfeinde. Mhm. Und ich glaube, da wurde das dann härter durchgesetzt, weil die haben ja dann so auch die Gebiete im Iran oder im Nahen Osten verloren, diese alten Kolonialgebiete und ich glaube, dass das dann irgendwie alles mit einherging und dann eben auch dazu geführt hat, dass innerhalb des Landes aufgeräumt wurde.
Jetzt hast du dich schon intensiv mit Turing beschäftigt, hast viel recherchiert. Was hast du jetzt so für einen Eindruck von ihm? Was glaubst du, was ist das für ein Typ gewesen? Wenn ich ihm jetzt begegnen würde, würdest du mit dem mal ein Bier trinken gehen wollen?
Ja, unbedingt. Ich hätte ihn gerne kennengelernt. Aber es ist natürlich jetzt einfach zu sagen, aus meinem Standpunkt aus her, ich habe ihn ja gelesen, ich habe ihn studiert. Mache natürlich mein Bild von ihm. Wahrscheinlich war er auch ganz anders, ich weiß es nicht. Also er war ja auch ein Typ gewesen, der auf den Partys einfach abgehauen ist und nichts gesagt hat. Also diese typische polnische Art und Weise, die kennt man ja von manchen. Die ist ja auch nicht besonders sympathisch.
Also schon auch so ein bisschen nerdig, so ein bisschen...
Ja, absolut. Autistische Züge hat er ja wohl auch gehabt, genau.
Was würdest du sagen, was sind seine positiven Seiten? Was ist so das Positivste, was du an seinem Charakter finden konntest?
Ja, dass er sich dass er einfach sein Ding durchgezogen hat. Der hat ja auch wirklich auf alle Konventionen gepfiffen. Und das ist eine absolute Charakterstärke, von dem man sich was abschneiden kann. Auf jeden Fall. Kein Opportunist.
Gab es irgendwas, was dich bei ihm gestört hat? Jetzt mal abgesehen davon, dass er vielleicht kein guter Partygänger war.
Was hat mich an ihm gestört? Könnte ich jetzt gar nicht sagen, weil er mich so sehr fasziniert hat, dass ich da überhaupt gar nicht drüber nachdenken konnte, was mich an ihm stört. Überhaupt nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Dass er Pyjamas getragen hat, weiß ich nicht.
Ach komm, das ist doch eigentlich wieder cool, oder?
Ja, genau. Manche tragen ja heute auch wieder Pyjamas.
So, ist ja wieder in. Er hat so eine Hormonbehandlung bekommen. Ich glaube, das war tatsächlich auch üblich zu der Zeit, um homosexuelle Menschen in Anführungsstrichen zu heilen. Kannst du irgendwie schildern, was dann passiert und wie sich das auf sein Leben ausgewirkt hat?
Ja, das ist unglaublich, welche Behandlungsmethoden damals angewandt wurden, um diese seltsame Krankheit aus der damaligen Sicht zu heilen. Da gab es ja Lobotomie und diese Hormonbehandlung, entweder Elektroschocks oder Hormone. Und er hat ja diese Östrogene bekommen und sein Körper hat sich natürlich verändert. Er ist ja weiblich geworden, ist dann aufgedunsen, seine Libido ist verschwunden. Also, das musst du dir vorstellen, das ist unglaublich furchtbar, was in deinem Körper chemisch gemacht wird, was dir angetan wird. Das hat mich natürlich wahnsinnig beeindruckt, also dass er sich auch dafür entschieden hatte. Ihm wurde ja zur Wahl gestellt, entweder du gehst ins Gefängnis oder du nimmst diese Hormone. Und er hat sich dann eben für Zweiteres entschieden, für Letzteres, ja.
Ja, das ist schon krass, ne? Aber das ist dann wahrscheinlich, also gerade auch, weil du eben nochmal betont hast, dass eine seiner positivsten Eigenschaften ist, sein Ding so durchgezogen zu haben und damit muss ihm ja auch ein Stück weit klar gewesen sein, überdeckt er einen Teil seiner Persönlichkeit, ne?
Eigentlich schon, aber er hat sich am Ende für die Freiheit entschieden, ne? Aus seiner Sicht, die ihm ja dann auch zum Verhängnis wurde. Wahrscheinlich hat er nicht damit gerechnet, ich weiß es nicht, dass er dann vielleicht Depressionen bekommen könnte und dann eben so weit getrieben wird, dass er sich dann aus dem Leben jagt.
Glaubst du, er hat gewusst, wie wichtig er für die Wissenschaft war zu der Zeit?
Ich denke mal, das war ja alles eine sehr elitärer Kreis, in dem er sich bewegt hat. Ich denke schon, dass er wusste, was er tut. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber vielleicht war es ihm nicht so wichtig oder so bewusst, dass er sich darauf was eingebildet hätte.
Ist ja auch eine ganz spannende Frage, weil er sich ja aus privaten Gründen dann das Leben genommen hat und weiß nicht, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man wichtig ist für die Welt, keine Ahnung, wie sich das anfühlen mag, aber vielleicht denkt man dann nochmal drüber nach, ob man der Menschheit nicht irgendwas nimmt, wenn man sich selbst tötet.
Das könnte man denken, ja. Aber ich denke mal, entweder war der Schmerz so groß gewesen, dass er gesagt hat, es ist der einzige Ausweg.
Würdest du sagen, klar, Turing ist einer der großen Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, aber vor allem auch eine tragische Figur?
Ja, auf jeden Fall. Tragisch und groß.
Hm. Du hast eben schon gesagt, das ist deine Abschlussarbeit gewesen, Masterarbeit. Was genau hast du studiert? Wo schreibt man Master, wo man am Ende Graphic Novels über Alan Turing macht?
Das ist ein künstlerischer Studiengang an der Burg Giewichenstein in Halle. Das ist die Kunsthochschule dort.
Mhm.
Und da gibt es den Studiengang Kommunikationsdesign. Und da kann man Editorial und Illustration studieren. Und ich habe dann eben gesagt, weil ich sowieso schon sehr viel illustriert habe während meines Studiums, ich erzähle jetzt eine längere Geschichte mit meinem Stil und mit dem, was mich sowieso beschäftigt, auch rein thematisch.
Das heißt Zeichnen, Comics, Graphic Novels,
genau.
Das war schon eh vorher auch so ein bisschen dein Ding.
Das war schon mein Ding gewesen, genau. Und ich habe dann, ist dann eben gegipfelt eben in dieser Masterarbeit mit diesem Projekt und habe dann ein Drittel dieser Arbeit dort fertigstellen können.
Mhm. Das heißt, du hast nicht die komplette Graphic Novel für die Arbeit gemacht, weil das ist ja schon ein dickes Ding so einfach. Ne? Das wäre ja schon eine relativ aufwendige Abschlussarbeit.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Also mein Professor meinte auch so, da hast du jetzt eine ganz schöne Latte hochgehangen und jetzt müssen die anderen auch mal daran kommen. Das hat er mir dann immer wieder noch vorgesetzt, was ich ja ganz nett finde.
Ist es denn tatsächlich üblich, dass so aufwendige Projekte da entstehen oder was macht man? Also es ist schon ein praktisches Ding, was du als Masterarbeit am Ende des Studiums machst. Mhm. Ja?
Nicht unbedingt, also jedem ist freigestellt, was er am Ende tut. Viele machen noch einfachere Sachen. Es gibt auch noch komplexere Sachen. Also es kommt drauf an, wofür man sich interessiert und was man selber von einem möchte.
Mhm.
Ist natürlich auch eine Herausforderung. Und du hast auch während des Studiums die Möglichkeit, dich mit wirklich vielen Leuten auseinanderzusetzen, viel Feedback zu bekommen. Das ist ja auch das, was du dann am Ende, wenn du dann fertig bist und selbstständig bist, das hast du dann nicht mehr. Dann hast du einen Kunden, dann musst du funktionieren und dann wird gesagt, ja, okay, ist gut so oder eben nicht. Und da hast du eben die Möglichkeit, nochmal Sachen nochmal anzugehen oder eben nochmal zu hinterfragen.
Wie lange hast du gebraucht, um diesen eigenen Stil, ist natürlich immer schwer im Radio über Bilder zu reden, ne? Aber ich kann es auch schwer beschreiben, wie du es machst, aber ich finde, es hat so auch eine ganz eigene Bildkomposition, deine Seiten, wie du sie aufbaust und natürlich auch, wie du es zeichnest. Hast du das immer schon so gehabt oder hat sich das dann so mit und mit entwickelt oder vielleicht auch jetzt gerade bei dieser großen Geschichte manifestiert?
Ja, es gab halt über die Jahre hinweg, hast du natürlich so ein Interesse entwickelt an der Bildsprache und wie zum Beispiel die Gebäude, die ja aufgerissen sind bei mir.
Mhm.
Das basiert auch, glaube ich, daher, dass ich einfach eine Generation bin, die mit Computerspielen aufgewachsen ist. Also du hast ja dann immer so diese Perspektiven, die du auch bei diesen 64-Bit-Grafik-Computerspielen hattest.
Lustig, dass du das sagst. Ja, daran habe ich mich tatsächlich auch erinnert.
Mhm.
Ich glaube, wir sind noch ähnlicher Jahrgang und solche Bilder habe ich natürlich auch viel vor Augen gehabt. Ja.
Mhm, auf jeden Fall. Und sowas schwingt natürlich immer auch unterbewusst mit und das verarbeitest du auch und dann irgendwann interessiert dich das immer mehr und dann holst du das in deine Bilder mit rein.
Mhm.
Das wird dann natürlich auch immer, immer feiner und immer ausgefeilter mit der Zeit. Du wirst auch immer schneller und kannst dann eben auch solche Projekte innerhalb einer kürzeren Zeit eigentlich runterrocken.
Runterrocken, wie lange hast du jetzt für das Alan Turing-Buch gebraucht?
Also insgesamt mit ein paar Pausen dazwischen und der Recherche und der Geschichtsschreibung und dem Storyboard hat es 4 Jahre gedauert, bis es dann endlich rausgekommen ist, ne? Bis es verlegt wurde.
Aber das heißt, du hast dann nach der Masterarbeit, wo du dann ein Drittel, hast du gerade gesagt, gemacht hast, hast du dich wieder hingesetzt quasi nach einer Weile und hast weitergezeichnet.
Genau, da habe ich weitergezeichnet, habe mich beworben. Es gibt dann da eben, brauchst ja Geld dafür, um daran zu arbeiten, auch
ja,
konsequent.
Klar.
Dann habe ich mich für Stipendien beworben und habe dann eben das Glück gehabt, dass ich 2 Stipendien dafür bekommen habe. Einmal ein Graduiertenstipendium eben von meiner Hochschule und dann nochmal eins von der Kunststiftung in Sachsen-Anhalt.
Wir haben deine Kommilitonen, wie hat dein Prof auf das Thema reagiert? Du hast eben gesagt, du hast es schon geschätzt, auch dass ihr diesen Austausch dann noch hattet am Anfang quasi, als du das noch für die Masterarbeit gemacht hast. Wie haben die auf das Thema Alan Turing reagiert?
Als ich es damals vorgestellt habe, es gibt ja dann diese Masterforen, wo du deine Projekte vorstellst, waren alle d'accord. Also es gab niemanden, der gesagt hat, was soll das denn jetzt? Also mein Professor Attac, der war sowieso immer mit allem, was man tut und wo man 100% dahinter steht, hat er gesagt, mach, du machst das schon.
Mhm.
Und es war auch schön, dann am Ende, als ich meine Präsentation hatte, war der schöne Satz von ihm, Chapeau. Das war das Einzige so, was er dann gesagt hat und das fand ich grandios.
Mhm.
Ja.
Deine Graphic Novel, die ist ja schon ein Stück weit, das ist ein Buch, man kann es nicht anders sagen, das ist ein dickes Ding. Das ist eine lange Geschichte, du hast eben schon so ein bisschen erzählt, wie du es dramaturgisch angelegt hast, nämlich du fängst am Ende an, konzentrierst dich auf 4 Jahre, hast aber immer wieder Rückblicke auf frühere Zeiten. Du hast eben angedeutet, dass du mit einem Dramaturgen da auch drüber gesprochen hast. Das heißt, so eine große Geschichte zu kreieren, ist das irgendwas, was man auch im Studium lernt? Muss einem sowas liegen? Das muss man ja auch erstmal irgendwie durchkomponiert haben, bevor man anfängt zu malen, oder?
Naja, eine Geschichte zu schreiben muss ja wahrscheinlich liegen, aber... Ja, wenn du diese Masse dieser Informationen hast, ne, musst du erstmal überlegen, wo fängst du an? Und dann musst du gucken, was interessiert dich an der Geschichte? Ja, diese Komplexität. Also ich habe mir das Buch geschnappt, ich habe es ja auch, glaube ich, weiß nicht, wie oft gelesen, 3-4 Mal oder so, und habe mir dann immer wieder Notizen dazu gemacht. Ne? Ich habe mir dann eine riesengroße Übersicht gemacht mit so kleinen Zetteln und da eben drauf geschrieben, okay, Turings, was weiß ich, Lebenszeit von da und da und das hat er gemacht und das hat er bekommen und das hat ihn sehr charakterisch ausgemacht. Und dann habe ich es am Ende zusammengewürfelt und bin dann mit diesem Dramaturg zusammengestoßen und habe dann mit ihm diese Übersicht über sein Leben kreiert. Und da habe ich dann am Ende meine Kreuze gemacht und gesagt, genau, das möchte ich dann erzählen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Das habt ihr dann irgendwie, weiß ich nicht, an eine Wand gepinnt oder waren das einfach nur so Spiegelstriche, wo du gesagt hast, hier den nehme ich mit und den nicht? Oder?
Also das, was auch relevant ist, ne, was für mich relevant war, haben wir gesagt, okay, das passt gut rein irgendwie, daraus könnte man eine Geschichte erzählen, diese Schlüsselmomente, die auch zu diesem Aha-Effekt führen können, die haben wir rausgepickt und zusammengestellt. Und dann habe ich mich an die Geschichte gestürzt. Mhm. Ich habe dann auch angefangen, Bilder mitten in der Geschichte zu zeichnen, damit ich weiß, okay, ich möchte innerhalb des Buches verschiedene grafische Stile irgendwie haben, damit du dramaturgisch, aber auch rein visuell eine Unterscheidung hast. Das ist nicht ermüdet, ne? Dass du auch noch wach bleibst. Deswegen gibt es ja auch diesen schwarz-weißen Teil oder dann diesen gelb-schwarzen Teil oder diese monochrome.
Und dann musst du dich ja dann noch für Szenen entscheiden im Prinzip, die du uns zeigen willst. Also ich meine, als normaler Buchschreiber kannst du halt die Geschichte so runterschreiben und entscheidest dich, an welcher Stelle du vielleicht einen Satz mehr sagst und weniger. Mhm. Aber dann musst du dich ja wirklich noch konkret für einen Augenblick entscheiden, den du uns zeigen willst. Ne?
Genau, den arbeitest du dann eben aus. Also der kommt dann einfach so, weiß auch nicht wie. Der ist dann einfach da, gerade wenn du Comics zeichnest.
Comiczeichner Robert Deutsch ist zu Gast in einem Sonntag. Robert hat ein Buch über Alan Turing gemalt, eine dicke, dicke Graphic Novel. 4 Jahre hast du dran gearbeitet, aber das hat sich durchaus gelohnt. Das Buch wurde 2015 für den Comicbuchpreis nominiert. Quasi dein Debüt. Und gleich mal eben so eine Nominierung. Wie hat sich das angefühlt?
Ja, das war sehr, sehr schön, weil ich da wusste, okay, es scheint ein Interesse dran zu sein und es ist auch gar nicht so schlecht, was ich tue und deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, zumal dieser Preis zum allerersten Mal ausgelobt wurde. Wir waren sozusagen die Ersten, die nach Stuttgart gefahren sind zum Berthold Leiminger Preis.
Wie ist das überhaupt, diese Szene in Deutschland? Kann man da von der Szene sprechen? Gibt es so eine Comic-Graphic-Novel-Bewegung? Weil ich ganz persönlich habe das Gefühl, ich stolper jetzt häufiger über Graphic Novels als vielleicht noch vor 10 Jahren. Passiert da gerade irgendwas?
Ja, es scheint irgendwie en vogue zu sein, dass man innerhalb eines Buches eine Geschichte erzählt. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall eine Szene. Man begegnet auch wahnsinnig vielen Leuten. Es kommen auch Ausländer her, also ausländische Kollegen, die hier leben, in Berlin vor allem. Und irgendwie scheint es gerade so ein Revival zu haben, Comic zu zeichnen. Auch die weibliche Generation zeichnet ja jetzt immer mehr und es werden immer mehr Kolleginnen, was ja auch sehr, sehr schön ist.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Graphic Novel und Comic oder ist das eine einfach kurz und das andere ein Buch?
Ja, ich denke mal, ich sage immer, das Comic ist zum Teil trivialer, ein bisschen kürzer und auch literarisch jetzt nicht so anspruchsvoll. Ich denke mal, dieser Begriff Graphic Novel, mit dem kann man auch was Literarisches in Verbindung bringen. Ja, und diesen Begriff gibt es ja schon eigentlich seit den 70er Jahren. Will Eisner hat den ja schon geprägt und der ist gar nicht neu.
Jetzt hast du einmal eine Geschichte über Alan Turing erzählt, seine Lebensgeschichte. Mit Konzentration auf seine schwierigste Phase vermutlich. Was sind das für Themen, die dich sonst so interessieren? Sind es diese persönlichen Dinge, Schicksale, schwierige Geschichten?
Ja, auch. Also gerade Anti-Helden interessieren mich. Ne? Leute, die eigentlich gesellschaftlich nicht besonders anerkannt sind oder die ihr eigenes Ding durchziehen. Hm. Das ist sowas, was mich interessiert.
Hast du schon Ideen für ein nächstes Buch?
Noch nicht konkret. Also ich würde auch gern wieder was Politisches machen. Mhm. Aber es ist noch nicht spruchreif.
Gibt es ja auch durchaus jetzt eine ganze Menge Ansatzpunkte in den letzten Jahren, wo man gerade in Richtung Politik will.
Ja, also gar keine Biografie vielleicht. Mhm. Vielleicht ist es auch was völlig Absurdes, eine Persiflage auf die Gesellschaft, auf die heutige. Ich weiß es auch noch nicht.
Aber wäre schon wieder ein größeres Projekt, also eine
ja, Buchform. Mhm. Nee, ich mag das schon, so komplexe Dinge anzugehen. Das mag ich sehr.
Muss man sich auch motivieren so, oder? Also ich, also das komplexere Dinge heißt ja, dann bist du wieder ein Jahr auf zwei wahrscheinlich dann beschäftigt mit. Mhm. Ne?
Mindestens, ja. Hm. Also ich denke mal so 3, 4, also wenn ich auch Kollegen sehe, die Graphic Novels machen, die brauchen auch, weiß ich nicht, manchmal 6 Jahre. Ne? Also 4 Jahre liegt da immer noch irgendwie im Mittelfeld.
Das ist schon krass. Mhm. Ja. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Entscheidung.
Ja, danke.
Wo es dann genau hingeht, womit du dich die nächsten 4, 5, 6 Jahre beschäftigen wirst. Und ich freue mich darauf, was dabei rauskommt. Vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist und einen schönen Sonntag noch.
Danke, das wünsche ich dir auch. Ja, ciao.
Ciao. Comiczeichner Robert Deutsch ist zu Gast gewesen hier in Dein Sonntag. Und wenn ihr Bock habt, schaut doch mal rein in seine Graphic Novel über Alan Turing. Ist wirklich sehr cool gezeichnet. Lohnt sich auch für Leute, die keine Ahnung von Computern haben und eigentlich auch keine Lust drauf haben. Ist wirklich ein tolles Buch geworden.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.